Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Frau von der Wense wurde in Berlin geboren, verlebte eine schöne Kindheit mit ihren Eltern und ihrem 3 Jahre älteren Bruder, bis schließlich der Krieg viele Träume zerstörte. Die Familie wurde auseinandergerissen, die Mutter flieht mit ihr nach Thüringen, den Vater sieht sie erst nach Kriegsende wieder. Frau von der Wense, Sie schreiben in Ihrem 1996 erschienenen Buch über Ihre Kriegserlebnisse. Können Sie uns da so ein Erlebnis schildern?
Ja, ich erinnere mich natürlich vor allem an die Bombenangriffe in Berlin, die auch dazu führten, dass meine Eltern dann sich entschlossen, dass ich herausgehen sollte aus der Stadt. Und ich weiß nur, dass wir wohnten in einem 3-stöckigen Mietshaus, dass wir immer in den Keller gingen und dort saßen die Menschen mit Kissen auf den Köpfen und sahen eigentlich ihrem Untergang entgegen. Und ich dachte immer bei mir, was hat das für einen Sinn mit diesen Kissen auf dem Kopf? Aber es war irgendwie wegen Einsturzgefahr. Und meine Mutter blieb oben und ging nicht mit uns in den Keller. Und das war für mich immer sehr schmerzlich. Sie hörte dort oben die englischen Sender und ich zitterte eigentlich immer um sie. Und diese Bombenangriffe mit dieser Angst eigentlich, die ich damals so als Kind im Herzen hatte, die habe ich als hauptsächliches Kriegserlebnis in Erinnerung.
Nach Kriegsende machen Sie ja Ihr Abitur, obwohl Sie kaum Zeit zum Lernen haben und auch unter der schlechten Ernährung leiden. 8 Monate später trennen Sie sich dann von Ihrer Familie und gehen nach München, um Englisch und Französisch zu studieren. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie ein Elternhaus verließen, das von christlichen Werten geprägt war und das Ihrem Leben einen Rahmen gegeben hatte, den Sie so schnell nicht wieder finden würden. Wie sah denn dieser christliche Rahmen oder diese christliche Prägung aus?
Sie sah so aus, dass mein Vater erstmal in einer kirchlichen Tätigkeit, also im kirchlichen Amt tätig war. Er war zwar Jurist, aber er war Oberkonsistorialrat im Konsistorium für Berlin und die Mark Brandenburg. Er betreute die Pfarrer, die Pastoren in der Mark Brandenburg und sie waren auch häufig bei uns im Haus. Meine Eltern beteten mit uns, sie wiesen uns darauf hin, dass es Gott gibt und dass wir ihm vertrauen sollen und dass er das Wichtigste in unserem Leben ist. Wir beteten bei Tisch, wir beteten am Abend, wir gingen in die Kirche. Vielleicht war das so das Einzige, was ich in Erinnerung behielt. Und mein Vater las mir natürlich auch biblische Geschichten vor. Aber so die weitere Entwicklung, als ich älter wurde, habe ich dann doch sehr stark selber in die Hand genommen.
Nach mehreren Enttäuschungen, besonders auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, gehen Sie ja dann nach Hamburg. Sie lernen dort Ihren ersten Mann kennen, Ihr erstes Kind wird geboren. Die Ehe zerbricht dann leider, Sie heiraten zum 2. Mal. Ihre Tochter Bettina kommt 1964 zur Welt. Und das 3. Kind bringt ihr Mann mit in die Ehe. Sie widmen sich dann sehr der Kindererziehung. Nachdem die Kinder dann sich allerdings etwas von ihnen abnabeln, beginnen sie sich mit esoterischen Dingen zu beschäftigen. Wie kam es dazu?
Ja, es kam eigentlich dazu, dass eine Freundin mich sehr stark in dieser Richtung beeinflusste. Sie machte damals auch ein Horoskop für mich, was mich sehr faszinierte, weil es sehr viel über meinen Charakter aussagte. Und wir vertieften uns dann in weitere Bücher dieser Richtung, eben sehr stark in esoterische Bücher. Und ich befasste mich eigentlich mit den Dingen, die man nicht anfassen kann, die man nicht sehen kann. Mich hat immer das Übernatürliche sehr stark interessiert. Und der Glaube war so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und all dieses Übernatürliche, was also durch esoterische Bücher an uns herangetragen wurde, das zog mich in seinen Bann. Und ich beschäftigte mich ja mit Astrologie, aber auch sehr stark mit einfach mit Dingen, denen man so nicht im täglichen Leben begegnet, möchte ich sagen.
Wir sprachen eben darüber, wie Sie mit der Esoterik in Verbindung gekommen sind, durch eine Freundin, die ein Horoskop erstellt hat. Und Sie widmen sich ja dann bald dem Studium der Astrologie. Was hat Sie daran so fasziniert?
Ja, fasziniert hat mich erstmal alles, was ich also in den Büchern lesen konnte über menschliche Charakteranlagen, dass die Astrologie so einigermaßen, möchte ich heute sagen, fähig ist, einen guten Charakter herauszuarbeiten. Mich hat fasziniert, dass man auch so ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken kann, die Prognose natürlich, dass ich doch fähig war, als ich mich dann mit der ganzen Rechnerei beschäftigte, Aussagen zu machen, die Zukunft von Menschen betrafen. Sagen wir ruhig mehr oder weniger fadenscheinig. Ich war am Anfang dieses Studiums. Aber vor allem fand ich, glaube ich, die charakterlichen Möglichkeiten, dieses Herausarbeiten eines menschlichen Charakters, dass das möglich ist durch ein System. Das hat mich, glaube ich, am meisten fasziniert.
Sie beginnen ja dann Horoskope für Freunde, Verwandte und Bekannte anzufertigen. Schon bald weitet sich die Arbeit dann so aus, dass Sie viele Stunden am Schreibtisch damit verbringen. Sie laden Menschen zu sich nach Hause ein, um sie zu beraten. Sie verstehen sich dann als jemand, der helfen will, so schreiben Sie es in Ihrem Buch. Sie merken aber, dass sich viele Menschen von Ihnen abhängig machen. Was war das für ein Gefühl?
Also es war vielleicht erstmal ein etwas beängstigendes Gefühl und ich merkte, wie unsicher Menschen sind und wie wir vielleicht alle unsicher sind und wie sehr stark wir irgendwo einen Halt suchen. Und ich stellte dann fest, dass ich diesen Halt geben konnte. Das war ein bisschen ein Gefühl von Macht. Ich finde, das möchte mich heute davon distanzieren. Ich finde das natürlich nicht mehr gut, aber damals muss ich es wohl ganz gut gefunden haben. Einfach, dass man Menschen helfen kann, sich zu entscheiden, aber dass man ihnen eben auch Ratschläge geben kann, die sie dann befolgen. Es war ein befriedigendes Gefühl, ja, ein Gefühl von Macht, aber auch das Helfen dürfen, wenn jemand unsicher ist, ihm einfach ein Stück Sicherheit zu vermitteln. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Was für Menschen kamen denn zu Ihnen?
Es kamen keineswegs nur Menschen irgendeiner Richtung, irgendeiner bestimmten Veranlagung. Es kamen eigentlich alle Menschen und da merkt man, wie sehr die Astrologie auch verbreitet ist. Es kamen ganz einfache Menschen, die unsicher waren. Es kamen gebildete Menschen, die einfach Ratschlüsse wollten für ihre Abschlüsse, für ihre Verhandlungen. Es kamen künstlerische Menschen, die das Übernatürliche interessierte. Es kamen Menschen von 18 bis 80, würde ich sagen, aus allen Berufssparten, aus allen gesellschaftlichen Positionen. Durch die Bank weg, fast jeder kam.
Sie haben dann so viel zu tun, dass Sie Entspannung suchen, und zwar in der Meditation. Sie suchen Kontakt zu einer hinduistisch-religiösen Gruppe. Sie nehmen dann an einer Indienreise teil, um ein Medium kennenzulernen, also einen Menschen, der sich als Sprachrohr der Geister bezeichnet. Haben Sie denn dann in Indien das Heil für Ihr Leben gefunden?
Nein, das habe ich natürlich nicht gefunden. Ich fuhr mit dieser hinduistischen Gruppe rauf in die hohen Berge nach Indien, nach Abu Road. Das liegt sehr weit nördlich von Delhi, wie gesagt, sehr hochgelegen. Und dort war ein Meditationszentrum, ein Ashram, in dem Menschen meditierten und sich, wie sie sagten, auf Gott einstellten. Ich habe sehr bald gemerkt, dass das Ganze ein Schwindel war. Das Medium, was dort sprach, ging in Trance. Es war eine ältere indische Frau und sie versuchte uns zu beeinflussen. Sie redete in einer merkwürdigen, kehligen Stimme und eigentlich hatte ich damals das Gefühl, dass ich im Vorhof der Hölle bin. Und ich wollte so schnell wie möglich von dort oben wieder weg. Das Ganze hatte einen unheimlichen Anstrich. Und ich fühlte mich alles andere als wohl und ich sehnte mich nach Europa und einfach nach zu Hause wieder.
Also konnten Sie mit dieser Religion nicht viel anfangen?
Gar nichts anfangen. Und die Meditation habe ich versucht. Ich habe sie gelernt, wenn man das überhaupt lernen kann. Ich habe mich darauf eingestellt, aber ich bin nicht sehr weit gekommen. Und ich habe festgestellt, dass man an einem bestimmten Punkt eigentlich gar nicht weiterkommt. Man kann ein Gefühl des Friedens erleben, aber irgendwie dachte ich, was kommt denn dahinter? Was kommt noch? Das reichte mir nicht. Es war mir einfach nicht genug.
Sie sind ja dann so enttäuscht von dieser Gruppe, dass Sie sich einer anderen Gruppe anschließen, und zwar einer religiösen Bewegung, die Elemente verschiedener Glaubensrichtungen in sich vereint. Während der Gottesdienste fällt dann immer Ihr Blick auf ein Bild von Jesus Christus, der da auch verehrt wird. Ging es dann weiter in dieser Gruppe?
Ja, in dieser Gruppe wurde meditiert und wir hatten Gottesdienste jeden Sonntag in einem Raum, in einem persönlichen Raum, den irgendeine Dame, soweit ich das noch weiß, zur Verfügung stellte. Und dort wurde gesungen, es wurde meditiert und es wurde auch gebetet. Es war einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die religiös ausgerichtet waren, wobei religiös ja ein Sammelbegriff ist. Und ich erinnere nur, dass ich an einem dieser Sonntage dort nicht ankam und mich in der Stadt verfuhr, was eigentlich sehr eigenartig war, denn ich kannte den Weg ziemlich genau. Und als ich dort ankam, war die Tür verschlossen und ich klopfte gegen die Tür, aber es machte mir niemand auf. Ich hörte sie drinnen singen, aber man hörte mich anscheinend nicht. Und ich wunderte mich überhaupt, dass ich den Weg nicht gefunden hatte, den ich sehr genau kannte. Und während ich dort stand, es war so ein wunderbarer Sommertag in Hamburg, hörte ich durch ein geöffnetes Fenster die Übertragung einer christlichen Predigt aus irgendeiner Hamburger Kirche. Und ich stand dort und ich kam nicht rein und ich begriff plötzlich, dass mir diese Tür verschlossen wurde. Nicht, dass sie verschlossen war, sondern dass wahrscheinlich Gott sie vor mir zuschlug und dass er mich in seine Kirche zurückrief. Und ich folgte diesem Ruf und ich war sehr ergriffen davon und es war eine ganz feste Gewissheit, während ich dort stand und nicht rein konnte, dass Gott mich in seine Kirche rief. Und ich setzte mich in mein Auto und fuhr in die Michaeliskirche.
Frau von der Wense, Sie erzählten, dass Sie also außer der Astrologie auch viele religiösen Gruppen ausprobiert haben. Hinduistische Gruppen, Brahmanen und so weiter. Und dass Sie da aber nicht das Heil Ihres Lebens oder den Sinn des Lebens gefunden haben. Es wurde Ihnen dann durch ein Erlebnis gezeigt, dass Sie sich dem christlichen Glauben zuwenden sollen. Sie halten aber trotz der Hinwendung zum christlichen Glauben an der Astrologie fest. Kann man denn beides in Einklang bringen?
Ich habe das lange Zeit gedacht, dass man das kann. Ich habe vor allem gedacht, so wie ich arbeite, dass ich Menschen helfe und unterstütze, so geht es. Und ich habe einfach gedacht, ich tue etwas sehr Gutes damit, ohne die Bibel zu kennen. Wenn man die Bibel jetzt kennt oder in die Bibel hineinschaut, dann merken wir oder dann wissen wir, werden wir erfahren, dass Gott das nicht will. Und ich habe 8 Monate beides nebeneinander hergemacht, bis ich also durch Menschen und auch, ich würde sagen, durch Gott selber, aber auch durch die Heilige Schrift erfuhr, dass diese Dinge Gott ein Greuel sind und dass er nicht möchte, dass wir mit dem leben, was er geschaffen hat und dass wir uns danach richten, sondern dass er einfach möchte, dass wir mit ihm selbst leben in einer persönlichen Beziehung.
Aber es wird doch oft behauptet, dass Astrologie eine Wissenschaft ist.
Ja, es wird natürlich viel behauptet und es hat wohl auch einen Lehrstuhl gegeben in Amerika. Ich glaube, in Deutschland gab es so eine Art halben Lehrstuhl bis 1985, glaube ich sogar. Und es ist natürlich keine Wissenschaft, weil sie ja nicht fundiert ist und weil sie zum Teil auch Auslegungssache ist. Und so verschieden die Astrologen arbeiten, so verschieden sie auch die Sterne auslegen. Daraus ersieht man, dass es gar keine Wissenschaft sein kann, weil also menschliche Persönlichkeit dahinter steht. Einfach Menschen, wie sie glauben, dass sie mit dem System arbeiten. Jeder hat auch eine andere Methode. Es gibt nicht nur eine Methode, Dinge zu errechnen. Es gibt mehrere Methoden. Und da wird es schon etwas fadenscheinig. Also eine Wissenschaft, es hat so den Touch einer Wissenschaft und man möchte gerne, dass es eine Wissenschaft ist. Aber ich denke, wir müssen das absolut verneinen.
Was kann denn so eine Beratung bei den Menschen auslösen, die Hilfe suchen?
Sie kann zuallererst, wenn wir es jetzt mal günstig nehmen, kann sie natürlich eine Befriedigung auslösen, einen ruhigstellen. Wenn einer aufgeregt ist, er kommt zu mir und ich sage ihm, das ist doch alles nicht so schlimm. Das legt sich dann und dann und seien Sie mal ruhig, das sieht da in 2 Jahren schon wieder ganz licht und hell aus. Dann kann das Menschen beruhigen. Und sie haben dann auch immer gesagt, das hat mir sehr geholfen, vielen Dank. Auf der anderen Seite macht es Menschen abhängig. Sie entscheiden nicht mehr alleine. Es ist ja sehr bequem, jemand anzurufen, in dem Fall mich anzurufen und zu sagen, wie soll ich denn das und das machen? Und ich stehe vor dem und dem Abschluss, was würden Sie mir raten? Und wenn man das ein paar Mal macht, dann geht das eigene Entscheidungsvermögen, und ich denke, das ist etwas sehr Kostbares, was wir haben, uns wirklich frei zu entscheiden, das geht verloren. Denn man lässt sich beraten und gerät in eine Abhängigkeit, die nicht gleich zu erkennen ist.
Also warnen Sie eigentlich heute vor diesen
Dingen? Absolut, ich würde absolut davor warnen. Wir können uns frei entscheiden, wir sollen uns frei entscheiden. Und wir haben auch letzten Endes, wir Christen vor allem, haben das Gebet auch und können Gott bitten, uns bei der Entscheidung zu helfen. Und das ist die Quelle, die wir anzapfen sollen, aber nicht ein System. Wir sollen nicht mit einem System leben.
Sie haben sich ja dann zum christlichen Glauben hingewandt und haben dann von der Astrologie Abstand genommen. Wie haben denn Ihre Kunden eigentlich diese Nachricht aufgenommen, dass sie keine Beratung mehr machen wollen?
Ja, die waren sehr bestürzt. Vor allem die, die mich regelmäßig beraten haben und die bestimmt so einmal in der Woche zumindest anriefen und dann alle 2 Monate kamen und irgendwelche Dinge wollten, die waren sehr bestürzt, konnten es auch nicht begreifen. Die Reaktionen waren verschieden, von bis, also manche erklärten einen schlicht für verrückt und andere sagten, dass sie das sehr interessierte und sie wollten wissen, warum, aber viele konnten es auch überhaupt nicht verstehen und haben sich dann sofort zurückgezogen. Also es waren sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen, aber sehr bestürzende. Niemand hat also gesagt, ach, das ist ja hervorragend, dass sie es nicht mehr machen. Das hat es nicht gegeben.
Sie sprachen ja gerade auch an, dass in der Bibel steht, dass man also keine Astrologie betreiben soll. Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel?
Ja, wir können ein Beispiel, vielleicht kann ich das verlesen, aus dem Alten und dem Neuen Testament, wo sehr deutlich steht, dass wir mit den Zeichendeutern nicht leben sollen. Es steht also beim Propheten Jesaja im 47. Kapitel, da heißt es, so tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Es sollen herzutreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt. Und im Galaterbrief sagt Paulus, nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein, Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Ich denke, damit kommt klar zum Ausdruck, dass wir uns nicht richten sollen nach irgendwelchen Vorschriften, Zeichen und Sternläufen, sondern dass wir uns nach Gott richten sollen.
Nun können ja manche Leute nichts mit Gott anfangen. Wie kam es denn bei Ihnen dazu, dass Sie sich dem christlichen Glauben so zugewandt haben?
Ich denke, dass man schon suchen muss oder dass man suchen muss. Das ist schon ganz wichtig. So ganz von alleine kommen die Dinge nicht auf einen zu. Ich bin immer ein suchender Mensch gewesen. Ich wollte einfach wissen, warum ich auf dieser Welt bin und wo ich hin soll. Und ich erlebte dann in Taizé in Frankreich in einem christlich-ökumenischen Zentrum einen unglaublich beeindruckenden Gottesdienst und habe das erste Mal begriffen, dass Jesus Christus im Mittelpunkt unseres Glaubens steht und dass es möglich ist, zu ihm eine persönliche Beziehung zu haben. Nach dieser Beziehung habe ich mich dann ausgestreckt im Gebet und auch mit meinem ganzen Leben und habe sie empfangen dürfen. Gott hat sich einfach, oder sagen wir, Jesus hat sich einfach mir zu erkennen gegeben. Und ich habe gemerkt, dass es möglich ist, diese Beziehung zu leben und dass man sie durch Gebet empfangen kann.
Sie beschrieben gerade, wie das vor sich ging, wie Sie sich bekehrt haben. Sie mussten ja dann Ihr Leben ganz umändern. Sie haben dann der Astrologie abgesagt. Wie war das denn für Sie? Die Astrologie hat ja einen großen Raum in Ihrem Leben eingenommen.
Ja, ich muss offen sagen, dass das sehr schwer war. Ich habe es dann einfach in einer Willensentscheidung gemacht, indem ich sagte, ich will ab jetzt dann nicht mehr arbeiten. Ich habe auch natürlich gebetet, dass Gott mir das zeigen möge. Und ich musste es dann einfach von heute auf morgen lassen. Ich habe da mit Menschen darüber gebetet, die auch darüber entschieden haben, dass es nicht gut ist, dass ich das mache. Es waren gestandene Christen, die mir sagten, das kannst du so nicht beides nebeneinander vereinbaren. Ich hatte eine sehr starke Liebe zu Jesus Christus empfangen und durch diese Liebe war es mir möglich, den Beruf aufzugeben. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Denn ich liebte den Beruf, ich hatte Erfolg, ich hatte Einfluss und man hätte eigentlich denken müssen, dass ich plötzlich in ein Loch fiel. Aber der Glaube war doch schon da und diese Hinwendung zum Christentum war so stark, dass sie mich eigentlich über diesen Abgrund hinwegtrug.
Wie haben Sie denn dann Ihre Zeit ausgefüllt?
Ich habe sie sehr schwer ausfüllen können. Ich habe dann erstmal alles an christlichen Büchern gelesen, was mir in die Finger kam. Ich habe eine Reise gemacht, zwei Reisen zu biblischen Städten. Ich habe mich einer Gemeinde angeschlossen und dann auch in ihr mitgearbeitet. Ich habe nachher einen eigenen Hauskreis aufgemacht. Es gab schon verschiedene Möglichkeiten der Betätigung, aber zu der Fülle der Arbeit, die ich früher hatte, standen sie in keinem Verhältnis, würde ich sagen.
Wie würden Sie das denn heute sehen? Ist Ihr Leben als Christ langweiliger als das Leben als Astrologin?
Nein, es ist spannender als das Leben als Astrologin. Ich finde überhaupt das Leben als Christ sehr spannend. Also ich verstehe nicht, wie Menschen sagen, dass ein Glaubensweg fad oder langweilig sein kann. Gerade durch Gebet, durch die Gebetserhörungen, durch das Warten auf Gebetserhörungen und auch die Art, wie Gott mit uns umgeht und uns versorgt und mit uns spricht, das finde ich äußerst spannend. Und ich finde einfach, dass es das Wichtigste ist, was es gibt, diese Verbindung mit Gott zu haben. Und für mich ist sie lebendig und fruchtbringend. Und ich würde sagen, es hat sich alles sehr zum Guten gewendet, total zum Guten. Ich vermisse die Arbeit überhaupt nicht mehr und ich bin sehr, sehr froh, dass Gott mich aus einer Sache herausgeholt hat, die, wie die Bibel sagt, für ihn ein Gräuel ist.
Sie waren ja heute eindringlich vor esoterischen Dingen, wenn Sie unterwegs sind und Vorträge halten. Welchen Rat geben Sie denn Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen heute?
Man kann Menschen erstmal nur einen Rat geben, denke ich, wenn sie schon fragen und wenn sie auf dem Weg sind. Und man kann ihnen auch nicht den Glauben aufoktroyieren. Der fragende Mensch, der suchende Mensch wird, denke ich, wenn er wirklich die Wahrheit sucht, sie auch finden. Wenn ich merke, dass Menschen suchen, die ich auch kenne, dann bete ich für sie, dass sie zu Christus finden. Und ich denke, wir müssen ganz stark uns wirklich wieder an die alten Glaubensrichtungen halten, jetzt egal, was der eine wählt. Aber es gibt heute so viel Verführungssachen, es gibt so unzählige Sekten und sie schmücken sich auch alle zum Teil mit biblischen Worten und biblischen Richtungen. Und darum ist einfach dies Zurück zur Quelle ganz wichtig. Wir haben einen wunderbaren Glauben, wir haben die Wahrheit in Jesus Christus, er ist der Erlöser und er ist der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, den Gott uns gezeigt hat und den sollten wir gehen.
Was können denn Menschen tun, die sich jetzt schon so mit okkulten Dingen belastet haben, sagen wir mal?
Sie müssen erstmal erkennen, dass sie okkult sind, dass sie gefährlich sind und nicht dieses übliche, ach, das schadet doch nichts, diese Haltung, ich kann doch alles machen. Sie müssen in jedem Fall also erkennen, wie gefährlich es ist, wenn man einen Fuß in die Finsternis hineinsetzt, dass man dann auch eine Bindung dort eingeht. Und wenn sie sich davon lösen wollen, müssen sie beten mit Christen, vor allem auch selber beten, dass sie ein Befreiungsgebet, dass Christus sie davon befreit. Und dann wirklich umkehren und nicht nur bereuen, sondern die Dinge auch lassen. Es wirklich dann nicht mehr tun. Also wenn man überhaupt nur noch liebäugelt mit esoterischen Dingen, ist es eine halbe Umkehr. Man muss wirklich einen radikalen Schnitt machen. Ich habe auch erfahren bei mir, dass das viel heilsamer ist als alles andere. Der Schnitt tut ein bisschen weh, aber er führt uns letzten Endes zum Heil.
Himmel und heute,